Letzten Sonntag habe ich über einen Namen Gottes gebetet, gepredigt. Erinnert ihr euch noch, welcher Name das war? Es war El Shaddai, meist übersetzt mit der Allmächtige. Und dieser Name El Shaddai kommt im Alten Testament, im Hebräischen, 48 Mal vor. Und von diesen 48 Vorkommnissen gibt es ein Bibelbuch, in dem der Allmächtige 31 Mal genannt wird. Hat jemand eine Idee, welches Buch das sein könnte? Wo fragen wir nach einem allmächtigen Gott? In welchem Zusammenhang spielt das für uns vielleicht eine besondere Rolle? Ja, Hiob, genau. Im Buch Hiob wird der Name der Allmächtige 31 Mal genannt. Ihr kennt ja diese Geschichte dieses Mannes Hiob, der innerhalb von wenigen Stunden und Tagen alles verliert, was er hat. Also erst seine Tiere und seinen Besitz, dann seine Kinder und seine Verwandten, alles stirbt um ihn herum, seine eigene Gesundheit wird angegriffen und am Ende ja, ist er da und er ringt mit seinen Freunden, mit seinen drei, um diese Frage, wo ist der Allmächtige in meiner Situation? Wo ist er denn? Und warum greift er scheinbar nicht ein? Und wir wollen uns heute auch dieser Frage oder mit dieser Frage, der sogenannten Theodizee-Frage, kann es einen guten Gott geben, der allmächtig ist und warum lässt er dann Leid zu, da möchten wir uns ein bisschen nähern. Und wir möchten uns überlegen, wo ist dieser Gott eigentlich? Wo ist dieser Gott, wenn die Kinder im Gazastreifen verhungern? Wo ist dieser Gott, wenn in der Ukraine oder in anderen Kriegsgebieten der Welt so viele Menschen sterben? Wo ist Gott, wenn er mein Gebet nicht erhört, wenn meine Krankheit da bleibt und wenn mein Leben keine gute Wendung nimmt? Wo ist Gott in dieser scheinbar gottverlassenen Welt? Vor einigen Tagen, da hat mich das Gedicht eines Pastorenkollegen sehr bewegt. Er ist mittlerweile schon aus dem Dienst und er merkt, dass auch jetzt, nachdem er 40 Jahre Pastor war, sich sein Glaube nochmal verändert und er merkt, es gibt Dinge, die tragen gar nicht, die er gedacht hat, dass die ihn tragen. Und er hat manche Herausforderungen in seinem Leben, in seinem Umfeld erlebt und beobachtet die Welt und er hat ein Gedicht darüber geschrieben. Und ich fand das so bewegend, dass ich euch das heute mal mitgebracht habe. Ich habe es anonym mitgebracht, aber ich darf es mitbringen. Ich habe gefragt. Ihr könnt es hinter mir auch mitlesen. Das Gedicht heißt, ich häng am seidenen Faden. Ich stehe auf schwankendem Grund. Ich gehe durch Nebelschwaden. Ich schrei mit geschlossenem Mund. Du hörst mit weit offenen Ohren. Du hast jeden Kosmos im Blick. Du gibst niemals etwas verloren. Du führst in den Tod und zurück. So viel wir vom Leben auch hatten, es rauscht und vergeht wie im Flug. Herr, lehr uns das Licht und den Schatten bedenken. So werden wir klug. Mich hat dieses Gedicht bewegt, weil es irgendwo diese zwei Seiten des Lebens zeigt. Weil es irgendwie ahnen lässt, wie viel Schönes im Leben steckt, aber eben auch wie viel Schwieriges. Und dass es nicht einfach nur aufzulösen ist. Es gibt Licht und es gibt Schatten. Und das macht ja auch für uns einen riesen Unterschied, ob wir jetzt so am grünen Tisch, am Zuschauer, mit der Zuschauerperspektive in die Arena des Leidens gucken und drüber reden oder nachdenken oder ob wir selber mittendrin stehen im Kampf und in der Situation. Als Zuschauer, da findet man viel schneller Antworten, wenn man so an Hiobs Freunde denkt, die sagen, ja, es müssen Menschen gewesen sein oder es warst du selbst, der schuld an deiner Situation ist. Oder wenn man das Böse aus den Menschen herausnimmt, dann sagen Leute, es ist der Teufel, der mich versucht oder der das verursacht. Manche sagen, na ja, es wird schon in allem einen Sinn ergeben. Du sollst also durch dein Leiden wachsen. Das ist so eine Perspektive, die Hiobs Freunde sagen. Du hast gesündigt und jetzt leidest du und dann wirst du daraus was Gutes mitnehmen. Oder es gibt auch Leute, die sagen, na ja, nur wenn du auch schwierige und dunkle Zeiten erlebst, ja, dann kannst du auch diese hellen Seiten im Leben wertschätzen. Aber wenn man dann wirklich dem Leid ins Angesicht schaut, ich glaube, dann verblassen alle Antwortversuche und dann fehlen uns die Worte. Und ich habe das heute so gedacht, dass ich jetzt nicht hier einen theologischen Vortrag halte und einfach hier eine Predigt 20 Minuten lang halte, sondern ich lade euch ein bisschen mitzumachen in diesem Gottesdienst. Es gibt so drei Möglichkeiten und drei Schritte nacheinander. Und in jedem Abschnitt schauen wir auf Jesus am Kreuz, weil Gott selbst nirgends mehr leidet als in diesem Moment. Und zugleich wird am Kreuz auch seine Liebe deutlicher als nirgendwo sonst. Eine Liebe, die sich bis zum Tod hingibt. In dem ersten Schritt seid ihr eingeladen, den persönlichen Schmerz auch in eurem Leben vor Gott zu bringen. In dem zweiten Schritt wollen wir gemeinsam klagen. Und im dritten Schritt seid ihr eingeladen, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Zum ersten Schritt, dem persönlichen Schmerz. Wenn wir als Christen über Leid nachdenken oder über das Leiden sprechen, dann bleibt uns nichts übrig, als das eigentlich nur vom Kreuz her zu tun. Da geschieht ja das Unfassbare. Menschen lehnen Gott ab und Gott selbst, ja, und richten ihn brutal am Kreuz hin. Und der Gekreuzigte ruft dann einen ganz beeindruckenden Satz, Eli, Eli, Lama, Absabtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, könnt ihr hier auch lesen, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott stirbt, Gott verlassen am Kreuz. Klingt irgendwie schizophren. Gott selbst sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt in der jüdischen Tradition den Gedanken, dass Gott aus seiner leidenschaftlichen Liebe heraus sich den Menschen ganz nahe kommt, den Menschen. Dass er mit ihnen mitgeht und dass er sich klein macht. Also gerade noch von diesem Gedanken, Gott ist mit seinem Volk unterwegs und er wandert mit. Man nennt das die Shechinah, das kommt vom hebräischen Wort Shakan, also wohnen. Es geht darum, dass Gott, die Einwohnung Gottes, dass Gott bei den Menschen lebt und wohnt. Und wir lesen in der Bibel von dieser Shekinah Gottes, von diesem Dabeisein, als Israel aus Ägypten herauskommt und Gott als Wolken- und Feuersäule vorherzieht. Die Shekinah erlöst das Volk am Schilfsmeer. Sie erscheint Mose im Dornbusch. Sie ruht auf der Bundeslade und kommt dann später als in den Tempel. Und wenn Gott selbst Wohnung unter seinem Volk nimmt, dann ist das die Shekinah. Und all das zeigt, dass Gott in dieser Situation kein neutraler Beobachter bleibt, der einfach sein Volk Wege weist und weit weg ist und unberührt ist, sondern die Shekinah-Theologie sagt, weil Gott liebt, steigt er hinab, macht sich ganz klein, steigt mit seinem Volk sogar ins Exil und in die Gefangenschaft nach Babylon. Und wenn wir als Christen ans Kreuz schauen, dann wird diese Shekinah-Theologie, Gott geht mit, aufs Extremste nochmal verstärkt. Gott wohnt nicht nur bei seinem Volk oder in seinem Tempel, sondern er wird in Jesus Fleisch und Blut, oder wir Theologen reden dann von der Inkarnation, also Inkarne ins Fleisch kommen. Es heißt also, Gott bleibt nicht da oben in himmlischen Welten, weit fern von allem Leid, in aller Herrlichkeit, sondern er kommt selbst hinunter. Er leidet nicht nur, weil er zusieht und sich hineinversetzt in das menschliche Leid, sondern in seiner Shekinah ist er selbst substanziell betroffen. Jedes Leiden, das Menschen in dieser Welt zugefügt wird, ist damit auch ein Stich in Gottes Herz direkt. Er selbst ist es, der mit den Opfern nach Erlösung schreit. Und solange die Welt leidet, ist Gott selbst auch zerrissen. Bei Jesus, da erleben wir diese Zerrissenheit gerade am Ende seines Lebens in der Passion, wo wir uns fragen können, ja, wo war Gott eigentlich, als Jesus im Garten Gethsemane um Bewahrung betete und die Bewahrung nicht kam? Wo war Gott, als er gefangen genommen und weggeführt wurde? Als er eine ungerechte Gerichtsverhandlung erlebte? Als er verlacht und ausgepeitscht wurde? Wo war Gott, als Jesus mit dem Kreuz auf dem Rücken die Via Dolorosa zum Kreuz hin stolpert? Und wo war Gott, als Jesus ans Kreuz geschlagen wird und dort qualvoll stirbt? Ich weiß nicht, welche persönlichen Schmerzen oder Leiden oder schwierige Situationen es in deinem Leben gibt. Und egal, was ich jetzt hier sage, ich kann die auch nicht einfach wegnehmen. Aber ich lade euch jetzt ein, in der Zeit der Stille, in 3 Minuten, das vor Gott zu bringen, was euch bewegt. Die Leiden, die Schmerzen oder vielleicht auch eine Person in eurem Umfeld, der es nicht gut geht, wo ihr einfach Gott euer Herz ausschüttet, in 3 Minuten Stille. Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott in allem. So hat Jesus gelebt und so ist er auch am Kreuz gestorben. Und wenn Menschen mir erzählen, wo sie Gott erlebt haben, oder wenn man so hört, dass jemand ein Zeugnis berichtet, dann sind es oft auch Geschichten, wo jemand was ganz Besonderes mit Gott erlebt, wo ein außergewöhnliches Erlebnis ist, vielleicht sogar ein Wunder, was nicht erklärbar ist. Und das ist schön, aber man bekommt dabei doch den Eindruck, naja, Gott ist vor allem in diesem bombastischen, außergewöhnlichen zu finden. Und doch glauben wir als Christen, dass Gott gegenwärtig, allgegenwärtig ist. Also auch in den Tiefpunkten des Lebens zu finden sein müsste. Aber wo ist Gott in diesen Momenten? Im Talmud, das ist so die wichtigste jüdische schriftliche Sammlung von Diskussionen, Auslegungen und Kommentaren, da steht ein Satz, der heißt, wer nicht die Erfahrung gemacht hat, dass Gott sein Gesicht verbirgt, gehört nicht zum jüdischen Volk. Dieser Satz meint, es ist nicht so, dass Gott nicht da wäre, aber es gibt Momente, wo Gott verborgen ist. Das ist das, was Jesus am Kreuz erlebt, wenn er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wäre Gottes Gegenwart immer sichtbar, wäre der Allmächtige für uns immer da, da wird die Erde vor Herrlichkeit, vor dem Strahlen seiner Schönheit, vor dem Guten ja schon fast vergehen. Oder ich sag mal, da wird es nur glänzen. Ganz oft ist unser Leben aber eben nicht so und Gott ist im Verborgenen. Gott ist auch, wenn wir das glauben, dass er allgegenwärtig ist, in den dunklen Momenten da. Gott ist da, wenn dein Gebet nicht erhört wird. Gott ist auch da, wenn deine Krankheit nicht geheilt wird. Gott ist nicht nur im Lobpreis, in der Höhe, in der Schönheit zu finden, sondern auch, und wenn wir ans Kreuz schauen, vielleicht vor allem auch im zerschlagenen, gebrochenen, gottlosen und leidenden. Gott ist nicht nur in Freude zu finden, sondern auch in Trauer, nicht nur in Heilung, sondern auch im Schmerz, nicht nur in der Liebe, sondern auch im Leid, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Und wir können Gott nicht nur erfahren, wenn der Sturm gestillt ist und alles wieder super ist, sondern auch schon mitten im Sturm. Gott ist auch in der Trauer, in der Rastlosigkeit, in der Einsamkeit, in der Sinnlosigkeit und Krankheit zu finden. Nur dann ist er wirklich und immer und überall da. Gott im Leid zu begegnen bedeutet nicht, dass das Leid von Gott kommt, sondern vielmehr, dass Gott im Leid kommt. Leiden führt uns immer wieder zum Kreuz und dem gekreuzigten Gott. Da begegnet uns Gott dann nicht als König und als Herrscher, wie wir ihn auch in vielen Liedern besingen, sondern in erster Linie als Bruder, als Vertrauter und als Tröster. Wie können wir mit Leid umgehen? Eine der größten und tiefsten Formen, die wir in der Bibel finden, ist die Klage. Das ist mit die häufigste Form des Gebets, das wir in der Bibel entdecken. Zu klagen bedeutet zu beten, wie Jesus gebetet hat, in seinen Todesschrei einzustimmen. Und zugleich ist jede Klage auch ein Ausdruck des Vertrauens, des tiefen Vertrauens zu Gott. Denn nur ein reifer Glaube mutet eben auch Gott die Klage zu. Und in der Klage passiert was Besonderes. Der Mensch bleibt nicht nur passiv und fragt, warum lässt Gott das zu, sondern er spricht ihn direkt an. Er sagt aktiv, warum lässt du das zu? Das Du ist der entscheidende Unterschied. Gott wird direkt angesprochen und das Leiden des Menschen verwandelt sich in diesem Moment der Klage zu einem Gebet. Und ich habe überlegt, wie wir klagen können und ich habe gedacht, im Zusammenhang mit dem Kreuz, da eignen sich die Worte, die Jesus selbst am Kreuz geklagt hat, Psalm 22. Und den würde ich jetzt gerne im Wechsel mit euch beten, mit euch klagen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn euch das möglich ist. Ich würde das so machen, dass ich die ausgerückten Teile, also den Anfang lese und ihr lest dann immer den eingerückten Teil. Ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise die Hirschkuh der Morgenröte. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen. Heraus! Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterleib an. Du bist mein Gott, von meiner Mutter Schoß an. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Ich will deinem Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Ihr dürft euch setzen. Wir singen zwei weitere Strophen des Liedes Gott ist gegenwärtig. Und in der einen Strophe, der ersten davon, heißt es: Meer und Grund und Ende, Wunder aller Wunder, ich senk mich in dich hinunter. Und mit diesen Worten drückt Gerhard Terstegen aus, was am Kreuz geschehen ist. Gott ist nicht da oben im Heiligtum geblieben, sondern er ist hinabgestiegen, hinuntergestiegen. Das Allerheiligste hat er verlassen, um hier zu sein. Darum ist Gott da, darum ist Gott gegenwärtig. Für das, was am Kreuz geschieht, gibt es schon innerhalb der Bibel ganz verschiedene Deutungen. Und trotzdem steht im Zentrum die Tatsache, dass dort ein schwer leidender Mensch hängt, der ruft: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir Christen sagen: in diesem Menschen und in diesem Moment zeigt sich Gott. Er opfert nicht einen Menschen am Kreuz, sondern er tritt selbst an die Stelle des Menschen. Am Kreuz wird nicht nur die Distanz zwischen Gott und Mensch überwunden, sondern auch zwischen Gott und den Seiten des menschlichen Lebens, die wir üblicherweise nicht mit ihm identifizieren. Schmerzen, Krankheit und Schicksalsschläge. Wenn wir davon sprechen, dass am Kreuz Sühne geschieht, dann geht es dort um die heilende Begegnung mit Gott. In der Begegnung wird Schuld weggenommen und dem Leiden begegnet. Niemand muss rein sein, um ihm zu begegnen. Vielmehr wird durch diese Begegnung am Kreuz die Schuld gereinigt. Man kann darum neben dem Kreuz auch das ganze Leben von Jesu als Sühne verstehen, wo immer er Kranke heilt, Arme speist, Ausgestoßene zurück in die Gemeinschaft ruft, da ereignet sich etwas von dieser heilenden Begegnung mit Gott. Gott solidarisiert sich mit den Leidenden aller Zeit am Kreuz. Und weil er Liebe ist, antwortet er auch Hiob nicht durch irgendwelche abstrakten, theoretischen Antworten, warum das Leid jetzt da ist, sondern er nimmt Anteil an seinem Schicksal. Auf der Suche nach einem Schuldigen oder nach einer Erklärung für das Leid, da versucht Hiob und versuchen seine drei Freunde, viele Antworten zu finden, aber so richtig zum Ziel kommen sie nicht. Und erst am Ende, als Gott aus dem Verborgenen heraus zu Hiob spricht, da bekommt er eine Antwort und wir merken, es ist Antwort genug für Hiob. Gott kommt zu Hiob hinab und Hiob kann sein Leid ertragen, ja, es wendet sich für ihn sogar am Ende. Gottes Begegnung mit Hiob ist eben viel mehr Antwort als die Antwortversuche, die wir Menschen haben. Am Kreuz zeigt sich Gott eben nicht nur als Adressat der CODC-Frage, warum Leid geschieht, sondern er steht auf der Seite der Klagenden am Schrei. Der Schrei nach Gott ist am Kreuz auch Gottes Schrei. Und ich lade euch jetzt ein, diesem Gott eben auch im Abendmahl zu begegnen. Das ist ja eine Möglichkeit, wo wir einander als Gemeinschaft, aber eben auch gemeinsam Gott begegnen. Trotz und in allem Leid, das uns umgibt. Denn im Abendmahl, da begegnet uns der Gott, der sein Leben für uns hingeht, der mit uns leidet und der zugleich hoffnungsvoll auf die Ewigkeit verweist, in der die Tränen abgewischt sind. Lasst uns beten, ihr könnt sitzen bleiben dazu. Jesus, du kennst die Dunkelheiten des Lebens. Du kennst die Angst, du kennst das Leid. Und mit prophetischer Voraussicht lesen wir im Jesaja-Buch von dir, wo es heißt, der wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Danke, dass deine Liebe nicht aufhört, wenn es schmerzhaft oder unbequem wird. Himmlischer Vater, wir denken an all die Kranken, an Einsame, an Trauernde, an die Opfer von Gewalt, Krieg und Unterdrückung, an diejenigen, die jeden Tag Schmerzen haben. Sei du ihnen besonders nahe. Danke, dass du am Kreuz unserem Leiden nahe gekommen bist. Lass uns daraus Trost und Hoffnung für uns schöpfen. Amen.